Es fällt mir schwer, nach so viel vernünftig Gesagtem noch etwas hinzuzufügen. Und vielleicht versuche ich eins, und deswegen habe ich zwischendurch immer auch noch editiert, um sozusagen auf den Stand der Diskussion einzugehen, zu gucken, ob man das nicht doch auf den Punkt bringen kann. Und dazu noch eine Bemerkung zu meinem Hintergrund. Mein merkwürdiges Fachgebiet ist Informatik und Gesellschaft. Und ich würde es lieber als kontextuelle Informatik bezeichnen. Das Ziel ist dadurch, dass ich Informationstechnik im Einsatzkontext betrachte, sowohl bessere Informationstechnik zu machen, als auch besser zu verstehen, was tun die im Einsatzkontext. Und nicht sozusagen Gesellschaftskritik oder andere abgehobene Sachen. Und so möchte ich auch dieses Betrachten mit den Webpräsenz und der Griff-Technologie oder Portale als Mittel der koaktiven Wissensorganisation. Da steckt ein anderer Begriff hinter und ich fange kurz mit drei Stichworten an, die für mich immer sehr charakteristisch waren und gehe dann etwas sehr grundsätzlich, um zu sagen, wie hängen die beiden Sachen zusammen. Meine erste These ist immer, mit Technik kann man nur technische Probleme lösen. Und meine erste Aufgabe für Studierende ist immer zu sagen, wo liegt das technische Problem an dem Phänomen, was ihr gerade beschreibt? Wo habe ich ein soziales oder ein politisches Problem? Und Otto Lilienthal hatte schon mal geglaubt, wir brauchten keine Armeen mehr, weil man mit dem Flugzeug über Grenzen fliegen kann. Und er hat nicht verstanden, dass der Mensch Grenzen überall bauen kann, wenn er will. Das ist ein soziales Problem und kein technisches. Also kann ich auch mit Flugzeugen Krieg machen und kann auch in der Luft Grenzen aufbauen. Zweiter Punkt, und das ist mir ganz wichtig, weil das kommt heute auch sehr stark immer wieder durch. Elgozi, ein Computeranalyst aus den frühen 60er Jahren, hat mal gesagt, es gibt auf der Welt hunderte von Fachleuten, die zunächst Nutzer sind, aber das auf tausenden von Druckseiten. Übertragen Sie das mal ins Web, da hat sich eigentlich nicht viel geändert erstmal. Das ist auch eine Kritik, die häufig kommt. Die zweite ist, auch von Elgozi, eigentlich auch für mich immer richtig gewesen über die Jahre, die sagt, 100 Informationen ergeben ein Netz von Beziehungen, tausende zerstören jeden Zusammenhang. Wenn wir uns das im Netz angucken, da scheint also eine irre Explosion stattzufinden und trotzdem sind wir selbst hier alle vorne im Pendel ziemlich einmütig, da tut sich was im Positiven. So, die Frage ist für mich, kann man denn das, was sich da tut, unter solchen Maximen, wenn die richtig sind, irgendwo auf den Punkt bringen? Also wenn es so ist, dann kann es nicht einfach die schiere Menge sein, dass jetzt jeder überall was schreiben kann und sonst was, sondern da muss irgendeine andere Qualität sein. Und diese andere Qualität möchte ich jetzt hier ganz bewusst nur an einer ganz spezifischen medientechnischen Perspektive festmachen, weil ich nämlich wichtig finde, dass man diese technisch-medialen Qualitäten wirklich von dem trennt, was sich daraus für soziale Nutzungsformen ergeben können. Und wir stellen fest, es können viele unterschiedliche soziale Formen ergeben, unabhängig von der technischen Nutzung. Und deswegen war ich gestern auch so ein bisschen kribbelig immer, das wurde ja auch schon angemerkt, wenn jemand sagt, ich kann koaktiv schreiben, ich kann auch sagen, warum ich den Begriff verwende, und das hat was mit Partizipation zu tun, dann wäre das für mich dasselbe, als wenn jemand in einer Univerwaltung an ein öffentliches Brett einen Zettel hängt, seine Meinung ausdrückt und ich sage, das ist jetzt ein partizipativer Prozess in Bezug auf die Universitätsgestaltung. Nein, das ist es nicht. Partizipation heißt Teilhabe an Macht, heißt Regulationsmechanismen, wie ich sie gewinne und wie ich sie kriege. Und deswegen schaue ich auch sehr kritisch auf die Blogosphäre, wie sich das dort reguliert, wie das transparent und überschaubar bleibt. Und dann macht es Sinn, von Partizipation zu sprechen. Und das andere ist erstmal ein koaktiver Schreibprozess. Was meine ich damit? Schauen wir uns analoge Medien an, was wir uns normalerweise nicht so klar machen, aber da kommen unsere ganzen Begrifflichkeiten und her, von der Informationstheorie angefangen bis sonst was. Wir gehen immer aus von einer Nachrichtenquelle, einem Sender, der über einen Kanal was überträgt und zum Empfänger bringt. Zweiter wichtiger Punkt. Klassische Lernmanagementsysteme und Unterstützungssysteme unterstützen diese Seite mit einem Autorensystem, diese Seite mit einem Publikationssystem und am Ende ist ein Browser, wo der Benutzer liest. Mediale Einbahnstraße nenne ich das. Warum? Grundprinzip aller physischen Medien, die wir haben, soweit sie Aufzeichnungsmedien sind, ist, dass sie Einschreibtechnologien sind. Was heißt das? Wenn Sie eine Zahl oder mehrere Zahlen auf ein Blatt Papier schreiben, dann stehen die Zahlen da. Wenn ich Ihnen sage, sortieren Sie die Zahlen, dann können Sie das nicht machen. Sie sagen zwar, ja, ich mache das, aber was machen Sie de facto? Entweder Sie zerschneiden das Papier und ordnen die Schnipsel, oder Sie schreiben die Zahlen nochmal hin. Das heißt, das Objekt der Wahrnehmung, die Zahl, die uns eigentlich interessiert, die für uns die Bedeutungseinheit ist, ist nicht identisch mit dem Objekt der Manipulation, nämlich weil wir mit technischen Mitteln nur das Trägermaterial reinkommen. Jetzt können wir, das mache ich nur ganz kurz und pauschal, jetzt können wir durch die Geschichte gehen, können feststellen, dass wenn wir es mit Wissensarbeit zu tun haben, und Lernen ist für mich auch eine Form jetzt in diesem Sinne von Wissensarbeit, dann haben wir immer die Situation, dass die Einschreibungen, wie sie von Autoren vorgenommen sind, nicht die räumlichen und sonstigen Zusammenhänge aufweisen, die mich als Wissensarbeiter oder als Lernenden interessieren. Ich habe mein eigenes Vorwissen, ich nehme unterschiedliche Quellen, die ich in Beziehung setze, bewerte und überprüfe. Und dadurch kann auch das Phänomen entstehen, dass wenn Sie längere Zeit an der Arbeit sitzen und jemand räumt Ihren Schreibtisch auf, dann sagen Sie, Sie haben meine Arbeit kaputt gemacht. Warum? Weil ich immer sehr gezielt in diesem Netzwerk arbeite, Beziehungen herstelle zwischen den Dokumenten und die sind anderer Art als die der Autoren. In allen analogen Medien haben wir das Problem, wenn Sie solche Dinge rearrangieren wollen, dann können Sie das nicht in dem primären Medium machen. Sie können nicht ein Buch aus der Bibliothek nehmen, da einen Faden reinkleben und sagen, da klebe ich das andere Ende des Fadens an die Stelle in dem anderen Buch, was ich haben will, um auf Knopfdruck hinzukommen. Das ist Hyperlink. Zweite kurze Bemerkung, wenn Sie solche Links setzen und Hypertext ernst nehmen, dann hieß das bei Ted Nelson nicht sequenzielles Schreiben. Der Leser soll den Zusammenhang zwischen Dingen herstellen können, die ein anderer Autor erzeugt hat. Was machen wir? Wir machen Lernmanagementsysteme, wo die Autoren die Verweise setzen. Das ist Humbug, das ist nicht sequenzielles Lesen, das können Sie auch mit jedem Buch machen. Das ist kompletter Unsinn. Das heißt, die technischen Mittel, nicht sequenziell zu schreiben, sollten genau den Leser in die Lage versetzen, das Medienarrangement so umzugestalten, dass es seinen Bedürfnissen und seinen Erfordernissen entspricht. Übrigens, der Begriff, wenn man das jetzt verallgemeinern, führe ich das mal fort, auf ein Konzept, was sich Media Arena genannt hat, also ich will weg von der Einbahnstraße hin zu, es gibt einen Ort, da gibt es Medienelemente und die kann ich jetzt mit unterschiedlichen Qualitäten bearbeiten. Sie werden ja sehen, es gibt das Stichwort Interaktivität nicht mehr. Warum? Interaktivität ist für mich auch eine Form von Hypertext, wenn Sie so wollen. Was bedeutet das? Jemand hat ein Stück Software geschrieben, ein Autor, diese Software erzeugt eine bestimmte Ausgabe aus einer bestimmten Eingabe. Was ich jetzt habe, wenn ich interaktiv arbeite, zum Beispiel die Eingabe oder das Erzeugte kann eine große Datenbank sein, dann kann ich aus dieser Datenbank genau die Elemente selektieren, die mich interessieren. Das heißt, wieder rearrangiere ich das, was in Technik eingeschrieben ist auf der Festplatte und zeichne nur das, was mich interessiert. Also, langes Fazit, an der Stelle Interaktivität, Responsivität, also solche Funktionen, die ausgeführt werden, sind immer ein Mittel gewesen, um sich als Benutzer, der andere semantische Zusammenhänge herstellt, aus den vorgegebenen Einschreibungen von Medienproduzenten befreien zu können. Und in diesem Sinne kann man einen Großteil der Technologie, egal ob wir sie Web 2.0 nennen oder anders, darunter verstehen, dass ich sage, die Möglichkeit, selber dieses Medienmaterial zu arrangieren, neu zu sortieren, selektieren und eben dann auch in bestimmten Netzwerken neu zu organisieren, die sind dramatisch gewachsen und das ist die eigentliche Qualität, die wir mit dem Computer bringen. Lassen Sie mich noch eine zweite dazu bringen. Ich habe hier drin geschrieben, Manipulation oder Objektorientierung. Ich hatte das eben gesagt. Am Bildschirm können Sie mit Drag und Drop arbeiten und Texte bearbeiten. Schöne Beispiele, die wir heute gesehen haben, bestanden doch darin, dass Sie direkt, wenn Sie einen Text oder ein Videobild sahen, draufklicken konnten, da ging direkt daneben ein Fenster auf, da haben Sie den Text reingestellt und der Text stand nachher neben dem Videoobjekt. Es war nicht der Punkt, dass wir irgendeinen Text kommentieren können und irgendwo reinstellen können und dann sagen Sie hier URL und sonst was. Das hätten wir vorher auch alles gekonnt. Entscheidend ist es wirklich physisch, direkt zusammen zu haben an der Stelle, wo ich es bearbeite. So, wenn Sie jetzt objektorientiert weiterdenken in einer Media Arena, dann würde das heißen, egal ob Sie Kommunikationsfunktionen haben, egal ob Sie Repräsentationen von Personen haben, egal ob Sie Medienobjekte oder Datenbankelemente haben, sie alle liegen in einer Media Arena und Sie können sie räumlich und lokal zusammen verknüpfen und dann kann es passieren, dass Sie sagen, den Chat knüpfe ich direkt an das Dokument und dann sieht man direkt an welches Dokument und zu welchem Dokument man chattet und das ist nicht ein vollkommen separater Kanal. Oder ein Forum knüpfe ich an ein Einzelelement und ähnliches. Das heißt, diese Funktionen können integriert und verbunden werden. Sie sind gleichzeitig im Netz persistent vorhanden. Das heißt, ich kann mich später darauf beziehen und damit über unterschiedliche Zusammenhänge das integrieren. Und durch die Vernetzung kann ich es austauschen. Und die spannende Welt, vor der wir jetzt stehen, und das können Sie im Grunde genommen, wenn Sie es wollen, als Web 2.0 Philosophie aufpassen, weil vieles von dem geht in dieser Beschreibung, ist, wie gestalte ich solche Mediaren? Welche responsive Funktion kann ich reinbringen, beispielsweise wenn ich bestimmte Objekte mit zusätzlichen Attributen ausstatte, damit bestimmte semantische Analysen leisten kann, die mir die Arbeit leichter machen. Dann ist das nicht mehr bewusstseinspflichtig. Objektorientierung, was kann ich machen? Wir stehen da gerade erst am Anfang. Nehmen Sie nur Beispiele, Sie haben einen solchen visuellen Raum. Sie schieben einfach ein Dokument auf ein Konterfei von einer Person, die gleichzeitig im Raum ist, Awareness-Komponente, kennt man aus CSCW, und automatisch wird das Dokument als E-Mail verschickt. Sie schieben dieses Dokument auf einen anderen Raum, dann wird es an alle Teilnehmer geschickt. Sie packen es überhaupt nur in den Raum, von mir aus auch per E-Mail oder per SNS und schon wird das RSS-Feed weitergeleitet. Das heißt, immer geht es darum, dass Sie sagen, ich habe ein Objekt, ich packe das in den Raum und ich definiere eine Kombination von Funktionen, wie ich damit umgehen will und was ich ausgestalten will. So, und in diesem Sinne müssen Portale natürlich deutlich mehr leisten als das, was sie bisher leisten. Und das ist eine Folie, gerade auch angesprochen, die zeigt zum Beispiel, was möchte ich als Benutzer machen. Und jetzt kommt mein zweiter Punkt, der mir wichtig ist und der mir bei der Diskussion bisher fehlte, nämlich, dass Portale immer isoliert betrachtet wurden. Warum brauche ich ein Hamburg-Portal, ein NRW-Portal, ein Tübingen-Portal, ein Bayern-Württemberg-Portal, wenn es immer wieder um dieselben Grundstrukturen von Universität und E-Learning geht? Ist für mich nicht einsichtig. Warum darf ich nur in einem Portal Wissen kolportieren auf Landesebene, wenn ich dafür Geld kriege und nicht mit dem Besten, mit dem ich kooperieren will und so weiter? Dasselbe gilt für den Benutzer. Ich will nicht bei der Zeitenprofil, bei was weiß ich, StudVIV-Profil und sonst vom Profil, sondern ich will haben, ich habe hier eine aktuelle Liste und ich möchte jetzt das schnell zusammenstellen von diesen vielen unterschiedlichen Portalen, was für mich zusammengehört. Aber ich möchte nicht zu jedem Portal extra hingehen. Und das heißt, es ist auch schon angesprochen worden, die Portale müssen das tun, was wir auch in der Uni tun müssen. Sie müssen den Nutzern Möglichkeiten anbieten, zum Beispiel hier eine eigene To-Do-Liste aufzustellen, die aber ganz unterschiedliche Funktionsbereiche innerhalb der Universität anspielt, die teilweise in unterschiedlichen Verwaltungsbereichen liegen. Und genauso müssen wir Portale in Grids einbetten, das heißt in Infrastrukturen, heute bezeichnet man das häufig als E-Sign, die es mir erlauben, mit diesen Blocks und dann unter Ausnutzung der Standards, die gerade angesprochen sind, solche Dinge zusammenzuführen. Das ist nicht für mich als Hypothese die essentielle Qualität, die medientechnisch hier hintersteckt und die ich dann natürlich in sehr unterschiedlichen Formen ausnutzen kann. Das heißt, ich habe auf der Ebene von Datenbanken eine Datenintegration, die ich leisten muss, ich habe auf der Ebene von Funktionen eine Funktionsintegration, die ich leisten muss, und ich habe eine Prozess- bzw. Präsentationsorganisation, die vorne das Frontend betrifft. Und was wir bisher unter Portalen betrachtet haben, das waren so ganz leichte Erweiterungen von ersten Webseiten, die durch sozusagen gefüttert wurden durch verschiedene Dinge, wo dann auch mal eine Datenbank hinterliegt, aber meistens bleibt es beim Abruf einzelner Webseiten und beim Durchklicken. Was ich aber nicht machen kann, nehmen Sie zwei simple Sachen. Ich kann die Anordnung der Elemente auf einer Webseite nicht ändern, so wie es mir gefällt. Das schafft keine Personalisierungsseite bisher. Also außer in Paderborn, aber da ist es im Prozessstadium. Oder das Zweite, was ich nicht kann, was auch die Ursprungsidee war, ich kann nicht von einer anderen Webseite einen Link auf meine Dokumente setzen. Ich kann immer nur von mir auf schon bestehende verweisen, aber nie zurück. Aber was ich eigentlich brauche, ist den Zusammenhang. Das ist das, was ursprünglich auch im Xanadu-System realisiert werden sollte. Das heißt also, dieses Arrangieren ist die entscheidende Qualität. Das Integrieren, und jetzt kommen so Sachen dazu, die ich auch nochmal unter Web 2.0 ins Gedächtnis rufen will, weil wir das allzu schnell vergessen. Wir reden von Leichtgewichtigkeit in Bezug auf die Erschließungsstrukturen. Ein wichtiger Punkt, den O'Reilly betont hat, war aber Leichtgewichtigkeit in Bezug auf die Produktionsstrukturen. Wenn Sie ein Portal bauen, wo Sie für einen Blog einen eigenen Server haben, fürs Wiki einen eigenen Server und für sonst was einen eigenen Server, dann wollen Sie das Ganze noch zusammenführen, dann reicht Ihnen auch kein Single Sign-On, dann ersticken Sie irgendwann in technischer Arbeit. Wir versuchen im Augenblick das hinzukriegen, dass man beispielsweise, wenn man einen Text hat, zu sagen, der Text ist immer ein Text, egal ob das ein Text in einem Wiki ist, in einem Blog ist oder ob er eine Webpräsenz ist. Er ist immer basierend auf den Standards XML und HTML, also schalten wir einfach die Dateiendung um und dann wird das Element, was in einer Arena, Media Arena liegt, über den Webbrowser eben als Webseite angezeigt oder als Wiki-Element. Sowas geht und wir können in der Richtung noch eine ganze Menge mehr machen und worauf ich nur plädiere, ist, dass wir stärker auf solche Integrationsfunktionen schauen, weil wenn wir anfangen, nur isolierte einzelne Web 2.0-Anwendungen zu nehmen, und stellen die beziehungslos nebeneinander, dann vergrößern wir ein Stück weit das Chaos, aber wir müssen gucken, dass wir diese Verbindung schaffen. So, das heißt also, das ist insbesondere dieser Punkt, den ich jetzt hier schon angesprochen habe, dynamische Integration versus einzelne, wenn sie auch sehr hippe Anwendungen sind, die ich da habe, die auch durchaus nützlich sein mögen. Das heißt, ein Portal muss ich betrachten als eine Gesamtheit oder ein Element und ich muss es betrachten als ein Teil eines Grids. So, was hat das jetzt für Konsequenzen, was ich gesagt habe? Das erste ist, ich glaube, dass in diesem Sinne, was ich gerade skizziert habe, Portale epidemisch zunehmen würden. Ich bin gar nicht mal sicher, ob es Sinn macht, noch mal irgendwann ein weiteres Thema zu Portalen als solchen zu machen, weil es ist eine Grundsatztechnologie, die ich an allen Stellen brauche. Das fängt beim kleinen Schulweb an, bis hin zu Schlüsselportalen, zumindest wenn ich es auf der technischen Ebene betrachte. Wenn ich Portale betrachte als spezifische Nutzungsformen, wie LearnLine oder wie das Online-Portal Tübingen, womit ja bestimmte Interessen kolportiert werden, womit bestimmte Trägerinstanzen da sind, politische, womit vielleicht sowas wie eine Corporate Identity verknüpft wird, womit bestimmte Mehrwerte für Mitglieder einer bestimmten Gemeinschaft generiert werden sollen, dann bin ich in einer Ebene, wo ich denke, dass auch langfristig wir uns klar machen müssen, dass Portale, und da betrachte ich einfach nur die Entwicklung von vor 10 Jahren, als es um virtuelle Gemeinschaften ging und Howard Rheingold sagte, ich gehe weg von Wired, dem Magazin, wir machen das jetzt selbst organisiert, jeder stellt es zur Verfügung. All diese Modelle sind sang- und klanglos untergegangen. Von der virtuellen Stadt Amsterdam über Berlin bis zu Designansätzen, was immer es gegeben hat unter dem Stichwort Social Capital, existiert in der Form heute nicht mehr. Und deswegen glaube ich, wir müssen uns immer klar machen, dass solche Portale einen hohen Aufwand erfordern, der muss irgendwo erbracht werden. Das heißt, da muss ein Mehrwert erbringt werden, der aber auch diesen Wert wieder zurückbringt in die Portalbetreiber, sonst geht das auf die Dauer nicht. Und das heißt, ich habe es hier mit ökonomischen Strukturen zu tun und ich habe es mit politischen Interessenstrukturen zu tun. Und mit denen werde ich es auch im Web 2.0 zu tun haben. Ganz entscheidend und die Probleme müssen wir entsprechend dann auch lösen. Dann denke ich, kann man unterteilen an verschiedenen Stellen, wie man so ein Portal aufbaut. Die klassische Informationsaufbereitung redaktionell ist gut. Für mich nur hier der Hinweis, was mir so oft passiert ist hier während dieser Tagung. Es wundert mich, dass wir, wenn wir früher über Content geredet haben, war das ein hochwertiger Inhalt, ein Bildungsinhalt. Wenn heute jemand einfach ein Stück Text oder eine Meinung im Web absondert, ist das automatisch auch Content. Also wir sollten ein bisschen mit den Begriffsverschiebungen aufbauen, wann sagen wir Content und wann sagen wir einfach ein Stück Text. Das geht mir an vielen Stellen zu schnell. Die Datenaufbereitung ist angesprochen worden, das müssen wir substanziell anreichern und diese kooperative Form der Wissensorganisation, dass ich gemeinsam schreiben kann, egal ob das ein bestimmtes Blog-Arrangement ist, ob das ein bestimmtes Wiki-Arrangement ist, ob das noch mehr ist, dass ich gemeinsam, wie wir es versuchen, auch grafisch, visuell gemeinsam strukturieren und ähnliche Sachen, die werden sich integrieren müssen und eben mit den anderen Formen, die dazu gesagt worden sind. Solche Portale, glaube ich auch, müssen sich als Teil eines Grids verstehen. Meine These ist, ich bin sehr, sehr skeptisch, ob sich Einzelportale, wenn sie wirklich nachhaltig arbeiten wollen und einen Mehrwert zurückfüttern wollen, als isolierte Einzelportale halten werden. Ich bin skeptisch, ob wenn eine öffentliche Förderung wegfällt, sich die ganzen Landesportale auf Dauer bestehen, weil ich noch nicht sehe, wo die Unis so viel Mehrwert kriegen, dass sie bereit sind, für das zu bezahlen, und das müssen sie letztendlich, wenn jemand die Arbeit macht. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind, das heißt auch nicht, dass sie nicht wertvoll sind, aber diesen Fragen müssen wir uns stellen, und schließlich dieses Web 2.0, das schreit nach integrierten Lösungen, die bisher keines der vorgestellten Portale erfüllt. Und ich vermute mal, wenn wir mit Portalen in diesen Bereich kommen, dann müssen wir uns ernsthaft überlegen, auch zusammen mit der Politik und mit der Wissenschaftsförderung, Herr Vogel, deswegen sind Sie auch da, was können wir hier tun, wenn wir dieses Potenzial sehen, um da in der Tat einen Schritt voranzutun? Und da ist für mich nur wichtig, nicht nur an so einen langfristigen Bindungsinhalt zu denken, sondern auch zu zeigen, dass wir in Europa mit manchen Technologien durchaus schon so weit sind, dass wir anderen Paroli bieten können und nicht erst immer 10 Jahre hinterher mit der Förderung anfangen. Und das würde ich mir wünschen, wenn eine Förderung Richtung Web 2.0 solcher Technologien, auch wenn mir das schlagwörtlich gefällt, hier Möglichkeiten zur Integration eröffnen würde. Dankeschön.